Senior, 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 heute kommt der Sommer.
Podcast BB.
Podcast BB. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 142: Menschenskinder. 73 Heimkinder fliehen vor dem Krieg in der Ukraine und leben jetzt in der Böblinger Wildermut-Kaserne. Sozialpädagoge Harry Sommer sagt, wie es ihnen geht.
Dödelinho!
Si, Senor!
Ich freue mich, da bist du ja und so gut frisiert und du siehst toll aus, du siehst so meisterhaft aus. Du hast eine Meisterschaft gewonnen, du kleiner Schalker, du.
Ich habe eine Meisterschaft gewonnen? Ja. Nein, meine, die Schalker steigen auf, die sind noch nicht Meister, lieber Willi.
Die sind noch nicht Meister?
Nein, die sind nicht Meister.
Oh.
Aber sie steigen in die erste Liga auf. In der Liga bleibt dein VfB ja vielleicht auch.
Das wäre schön, dann gäbe es ein Derby. Aber unsere lustige Relegation VfB Stuttgart gegen Schalke 04 geht uns leider flöten.
Ja, das geplatzt. Ich habe ja gesagt, ich schaue zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder so Profifußballspiel an. Mhm. Nämlich dann, wenn der VfB gegen Schalke gespielt hätte. Aber solche sagen, ich freue mich eigentlich trotzdem, dass es nicht klappt. Auch wenn ich mich darüber gefreut hätte, mit dir zusammen dieses Spiel anzuschauen.
Ich freue mich, dass du dich mal wieder freust über Fußball. Du freust dich über Profifußball gerade.
Ja, aber ich habe es nicht angeschaut, ich gebe es zu. Ich habe es immer noch nicht, ich boykottiere das Zeugs immer noch. Ich habe bloß die Nachricht gelesen, Schalke steigt auf, ich freue mich. Punkt.
Mhm. Ja, jetzt müssen wir nur noch nachziehen. Möglicherweise hört ja diesen Podcast der ein oder andere, ist die Entscheidung schon gefallen mit dem glorreichen VfB. Bei der Aufzeichnung sind wir noch kurz davor. Also ich drücke natürlich beide Daumen. Kauf aber das Retro-Trikot nicht, mit dem sie dann am Samstag Südmünchen mit dem Mercedes-Stern. Egal. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, du bist gut gelaunt, du siehst gut aus. Aber ich würde sagen, heute quatschen wir nicht so lange vorneweg, oder?
Nee, heute quatschen wir nicht so lange, weil draußen das Wetter fein, die Sonne scheint und wir haben den Sommer zu Gast.
Oh mein Gott, warst du gerade gut.
Haben wir das hinkriegt? Nein, zu Gast ist wirklich Harry Sommer und der hat unheimlich viel zu erzählen und ein ganz spannendes Thema. Der hat nämlich 73 ukrainische Heimkinder, Waisen, Halbwaisen und Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen abgeholt aus der Grenze, ukrainischen Grenze in Rumänien. Die sind jetzt in der Wildermut-Kaserne in Böbling und wir fragen nach, wie es denen so geht und wie es ihm so geht und was die mit den Kindern machen. Und das ist echt spannend.
Das ist sogar so spannend, dass wir ein Problem hatten, aus der Nummer rauszukommen und ihn ein bisschen abzuschneiden. Der hätte noch viel mehr erzählen können. Aber was er erzählt hat, war super. Freuen wir uns drauf. Ich denke, er ist völlig zu Recht unser
Mensch der Woche.
Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
Ich bin württembergische Bierprinzessin.
Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln.
Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
Die Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willi und Dödel.
Hallo, ihr! Yeah.
Wir begrüßen bei uns heute Harry Sommer, den kennt man eigentlich aus dem Handball, aber hauptberuflich ist er Jugendreferent für Altdorf und Hildritzhausen. Aber deswegen haben wir ihn auch nicht hier, sondern wegen einer Geschichte, die uns hier im Kreis alle bewegt hat. Nämlich kamen ganz zu Beginn des Kriegs in der Ukraine 73 Heimkinder aus der Ukraine hier an. Und mit an Bord war der Harry Sommer und hat sich bis vor kurzem auch um sie gekümmert. Hallo Harry.
Hallo. Ja, also zu meiner Person noch zu sagen, ich bin hauptberuflich im Waldhaus angestellt als Diplom-Sozialpädagoge, habe da in der stationären Bereich 29 Jahre gearbeitet und bin jetzt sukzessive in die Gemeinde Jugendreferentensparte gegangen. Aber ansonsten würde ich sagen, hat es ein Stück weit schon mal was mit dem Waldhaus zu tun, da natürlich die Kontakte, der Erstkontakt, die Idee, wir holen jetzt 73 Flüchtlingskinder und 4 Flüchtlingsbetreuerinnen aus dem Kriegsgebiet raus. Die kamen natürlich schon auch übers Waldhaus.
Kannst du kurz mal sagen, Waldhaus? Was ist das Waldhaus?
Waldhaus ist eine GmbH, ist ein freier Träger der Jugendhilfe. Und wir sind inzwischen knapp 200 Mitarbeiter, kümmern uns im ganzen Landkreis, auch überregional um Kinder, Jugendliche, Familien und haben natürlich eine Geschichte. 1957 hat der Vater vom jetzigen Geschäftsführer Hans Hartwager damals aus der Sträflingsnachsorge ein Heim hochgezogen, der sich bis heute gehalten hat und natürlich dezentral in allen Bereichen des Landkreises zu finden ist. Ja, das mal ganz kurz.
Zurück zu den Flüchtlingskindern. Wie kam es dazu? Erzähl es mal ganz kurz. Ich habe schon mal ein bisschen was drüber geschrieben, aber so ganz genau habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt. Das hängt mit Facebook zusammen und Hilferuf und dann seid ihr los und ganz klar weiß ich es nicht.
Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, das ist gar nicht so einfach. Der Krieg fing ja, ich glaube, 24. Februar an. 10 Tage später kam über einen Hilferuf über Facebook einer Heimkindergruppe, die in Rumänien feststeckten, in einem ukrainischen Mitbürger aus Weil im Schönbuch. Der hat es gelesen. Facebook hat sich dann ins Landratsamt gewendet. Die haben ja so eine Hilfe.
Eine Hotline.
Daraufhin hat das Landratsamt reagiert, sich dann beim Geschäftsführer, beim Hartwager gemeldet. Und der hat dann natürlich versucht, möglichst schnell einen flexiblen, mutigen, sozialen Menschen zu finden, der nach Rumänien fährt und die Kids dort versucht, rauszubekommen.
Ja, da kommt der Handball wieder ins Spiel. Du warst Spielmacher, flexibel, schnell, wendig. Ja, perfekter Mann dafür.
Die Frage ist, was Huhn oder das Ei zuerst da? klar ist natürlich, dass ich da keine 3 Sekunden überlegen musste, allein die Zivilcourage, würde ich mal behaupten, hätte es wahrscheinlich jeder sofort zumindest mal überlegt, klar. Und für mich gab es gar keine Frage. Der Ursprung, warum der Herr Hartwager wahrscheinlich gleich bei mir angerufen hat, ist, dass ich in dieser Woche, als er mich dann freitags angerufen hatte, wo wir dann sonntags losgefahren sind, mittwochs hatte ich so eine kleine eigene Initiative, auch mit dem Walder zusammen. Wir haben gesammelt für dieses Spenden statt Sammelstand, Klosterseehalle. Da hatte ich einen Bus komplett voll, meinen eigenen. Ja, und habe dann zum Hans Hartwager aus Spaß gesagt, du sollst nicht gleich nach Polen fahren, das hat abgegeben. Und Herr Hartwager hat mir aber nicht freigegeben. Aber das wird wahrscheinlich auch mit so ein kleiner Grund gewesen sein, warum er dann im ersten Moment vielleicht dann auch an mich gedacht hat. Wir haben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit seit 36 Jahren im Handball wie im Beruf. Und wahrscheinlich ist er dann schnell auf meinen Namen gekommen. Und ich hatte erst gedacht, er veräppelt mich jetzt am Apparat, weil ich ja gerade vorher das angeboten hatte, einen Tag oder 2 Tage vorher. War dann aber schnell klar, dass das eine ernste Anfrage ist. Und dann sind wir auch sonntags, nachdem man ein Reiseunternehmen gefunden hat, sind wir mittags losgezogen im Doppeldecker mit 80 Plätzen. Das hat dann genau gereicht mit 77 Abzuholenden plus 2 Busfahrer plus mich. Also spannende Geschichte. Also ich wusste auch nicht, oder wir wussten alle nicht, was auf uns zukommt.
Genau, was heißt es denn eigentlich, die steckten da fest? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich konnte mir das auch nicht so richtig vorstellen. Im ersten Moment, mir war klar, oder die Informationen waren beschränkt natürlich. Es war klar, dass es Heimkinder sind oder waren und sind, mit 4 Betreuern geflüchtet aus der Nähe von Kiew, das war klar, die sind dort heiß im Kopf geflüchtet, weil die ersten Bombenwarnungen kamen und die haben sich dann aus 2 Heime zusammengetan und haben dann einen Reisebus irgendwie woher bekommen, weiß ich jetzt auch nicht, auf jeden Fall sind bis Rumänien gekommen, bis 70 Kilometer vor die ukrainische Grenze und wurden dort dann in der Notunterkunft untergebracht. Mehr wusste ich bis dahin auch nicht, ein Kollege ist noch mitgefahren, Sigi Lanzzell, und der auch bereit war, eben das aus sozialen Gründen jetzt in erster Linie mal Kinder, Heimkinder sowieso, man hatte sowieso dann nochmal ein extra Draht dazu, durch die Waldersozialisation natürlich, aber natürlich auch aus dem Sozialgedanke allgemein raus, eben Kinder ohne Eltern stecken da irgendwo fest. Und der Hilferuf kam ja nicht umsonst. Mhm. Warum dieser Hilferuf, das werde ich nachher noch erzählen. Mhm. Auf jeden Fall sind wir da halt...
Aber die waren noch nicht in Rumänien. Die steckten noch in der Ukraine
fest. Nee, die waren schon in Rumänien. Die sind dienstags, bevor wir dann montags... Also ich denke, dass Montag der 6. war. Das heißt, die sind dann am 1. März oder 28. Februar sind die dienstags auf jeden Fall Hals und Kopf geflüchtet, eben aus der Nähe von Kiew, sind dann am Freitag sind dann am Mittwoch oder Donnerstag in Rumänien dann eben gestrandet, weil der Bus irgendwie nicht mehr weiterfuhr. Die sind da dann untergebracht worden. Ja. Wie und was und unter welche Bedingungen, das erzähle ich gleich. Wir hatten die Information, sie möchten unbedingt weiter nach Deutschland, weil eben die Lebensumstände dort unerträglich wären. So mehr wussten wir nicht. Und so war für uns klar, wir fahren da runter. Wir hatten auch, da wurde alles ziemlich schnell, haben da die Institutionen, also interdisziplinär, sagen wir noch was dazu, war das schon eine große Hausnummer, dass das so schnell auch schon einen kleinen Einladungsbrief bekam ich mit, eben als Beweis, dass da schon eine feste Adresse da ist, weil an den Grenzen ist natürlich klar, da kommen jetzt 73 Kinder und 4 Betreuer. Wer seid ihr? Ja? So hatten wir einen Nachweis, dass da schon eine Adresse besteht und dass eben Flüchtlingskinder sind. Gut, und sind dann natürlich durchgefahren. Wir hatten 2 Busfahrer, der Plan war auch so, weil mit so vielen jungen Menschen dann irgendwo nur mal zwischenzustoppen, wäre undenkbar. Wir wären da auch nicht, das sind circa 1200 Kilometer, in einem Rutsch hätten wir da auch nicht hinfahren können. Und es war wohl dringlich der Aufruf, sodass das Busunternehmen eben dann auch 2 Busfahrer gefunden hat, die ich weiß nicht, ob es ein Risiko in dem Moment war, aber die eben diese Belastung so kurzfristig auch auf sich nehmen. Klar, es ist ein Job, aber man muss ja erst mal von Freitag bis Sonntag dann jemand finden. Ja? Mhm. Hat funktioniert.
Essen mitbringen, Dokumentation vorbereiten, wahrscheinlich Sprachbarrieren überwinden. Lauter solche Dinge.
Ja, gut, am Anfang war das jetzt Thema. Wir wussten, dass die sehr wenig versorgt worden sind und haben natürlich schon den Bus vollgeladen mit Obst, Getränke, Müsliriegel und dass wir die zumindest erst versorgen können. Weil wenn die Grundbedürfnisse nicht stimmen, dann wird es umso schwieriger, gerade wenn sie jetzt in einer persönlichen Krise sind, wie jedes Kind sicherlich.
Wie alt sind die? Sind 3 oder 17?
Also ich kann es Ihnen ganz genau sagen, wenn es interessiert. Ich fand es selber auch enorm. Das waren also 15 Kinder unter 6 Jahre oder jünger, 18 Kinder 11 Jahre, zwischen 7 und 11 Jahre. Und dann waren es nochmal 20 Kinder zwischen 10 und 12 und 20 Kinder zwischen 13 und 17. Also es gab alle Altersstufen. Und natürlich ein bunt gemischter Haufen, völlig unfachlich ausgedrückt. Natürlich vereinigte natürlich alle, dass sie halt auf jeden Fall einen Wunsch hatten, möglichst weit weg vom Krieg und wenn möglich natürlich auch gut versorgt. Und so sind wir dann eben ich weiß nicht mehr, wie das Dorf hieß in Rumänien, 70 Kilometer von der Grenze weg, so weit sind wir in Rumänien rein, von Ungarn aus. Wir mussten dann zwangsweise, weil die Fahrer natürlich ihre Pflichtpausen machen mussten, ein paar Stunden warten, haben uns dann ausgeruht, wollten dann gegen Abend, Montagabend, um eben über Nacht zu fahren, das ist mit Kindern natürlich auch viel, viel besser, ja, die Kinder und Betreuerinnen abholen. Und wir kamen dann dort an, wir haben uns morgens gemeldet, haben gesagt, wir holen euch 17 Uhr, ja. Und was uns dann sehr erstaunt hat, die Unterbringung war abgeschlossen. Man sah Kinder innen drin, die zum Teil gar nicht gerichtet waren oder nicht gepackt hatten. Und dann waren da irgendwelche, ich sage jetzt mal dubiosen Menschen, weil die gar nicht mich beachtet hatten, sondern einfach weitergemacht haben und für die gekocht haben. Und also haben uns ein bisschen wie Luft behandelt. Hab da erst mal eine Weile gebraucht, bis ich da überhaupt Gehör fand. Dann hat sich ein Mensch aus der Tür rausgedrängt, hat hinter sich die Tür gleich wieder zugemacht. Das muss man sich vorstellen, wie ein Räuber Hotzenplotz, nur ohne Bart, der nochmal ein Kopf, halber Kopf größer war wie ich und sich vor mir aufgebaut hat und gesagt, what do you want? Wollte mich so im Nachhinein tatsächlich wahrscheinlich von vornherein einschüchtern. Ich habe ihm dann das Schreiben gezeigt und meine Intention und wir jetzt gern die Kinder und Betreuer mitnehmen würden. Und dann hat er mir klar gemacht, dass ich gern reinkommen darf, aber die Kinder gehen nicht mit.
Okay.
Und das war schon mal schwierig. Natürlich muss, denke ich mal, weiß nicht, wer man da Vorsicht hat. Ich denke, eine gewisse Souveränität ist immer gut. Ja, so dass ich dann einfach mit reingegangen bin. Die Busfahrer haben draußen gewartet. Ein Kollege stand irgendwo zwischendrin, wusste jetzt auch nicht so richtig, warum kommt jetzt nicht raus. Genau so war die Situation. Mhm. Ja. Please sit down and shut up. Das war der nächste Satz. Und dann bin ich nicht hingesessen, habe gesagt, don't sit down and don't shut up. Und ich glaube, das war vom Gefühl die richtige Antwort, weil man hat schon gemerkt, der Mensch führt irgendwas im Schilde und versucht mich in irgendeiner Form einzuschüchtern.
Hast du jetzt eine Ahnung, was der wollte?
Weiß es bis zum heutigen Tag nicht ganz genau. Ich habe überall versucht, weil wir eine Weile warten mussten. Ein paar Kinder waren schon im ersten und im zweiten Stock und man hat das Gefühl gehabt, die wollen jetzt auf jeden Fall raus. Ich habe schon Befürchtungen gehabt, ohne zu dramatisieren, dass die sich jetzt versuchen abzuseilen. Die wollten einfach auch weg. Man hat gemerkt, die sind eingesperrt.
Ja.
Mhm. Ja. So, und ich habe dann draußen überall gesucht, ob es irgendein Schild gab für irgendeine Institution. Also es war eine Behausung, wie so ein L, eine L-Form, zweistöckig. Das war eine Unterkunft, eine ehemalige, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass sie die deaktiviert haben, diese Unterkunft, weil auch innen drin die Küche so sehr schäbig alles war. Ne? Gut, man weiß, dass Rumänien auch natürlich nicht gerade zu den reichsten europäischen Ländern gehört, aber es war schon, sah schon ein bisschen verlassenes Stück weit aus, nicht gelebt. Ja. Das waren jetzt aber nur so meine ersten Eindrücke.
Und die Kinder, was für einen Zustand hatten die? Waren die verängstigt? Hatten die Hunger?
Die oder sind alle froh um mich rum. Ein Teil, die haben wohl in Schichten gegessen, sind dann gesessen, die waren ruhig, aber der Rest, dann hat man oben wieder jemand weinen gehört, dann kommen zwei Betreuer mir entgegen, eine konnte dann Englisch, die Dasha, ja, darf man ruhig vorne sagen, denke ich. Hat mich dann begrüßt und die hatten alle verweinte Augen. Und das fand ich dann als zweites komisch. Erst nach der seltsamen Begrüßung, eine sehr unfreundliche, wenig soziale Begrüßung. Ich habe mich dann gewundert, warum heulen die jetzt? Wollen die nicht weg? Oder ich habe mir dann die Betreuerin geschnappt und bin mal mit ihr raus. Und habe dir dann klargemacht, wir wollen die Kinder und sie mitnehmen. Und ja, also sie hat es dann auf Englisch dann schon klar gemacht. Also dann war mir klar, die wollen gehen. Also da war ein anderer Druck. Und dann wollten wir wieder rein, dann waren alle Betreuerinnen weg. Und der Räuber Hotzenplotz, nennen jetzt mal so, ich hoffe, die hören das nicht in Rumänien, schicken jemanden. auf jeden Fall
noch beste
war dann auch weg. Mhm. Und dann kam die Betreuerin, wir hatten aber alle verheulte Augen. Die Kinder waren ganz, ich würde jetzt sagen, aufgeregt. Aber ich kann jetzt nicht sagen im positiven Sinn, sondern verwirrt. Verwirrt ist vielleicht der bessere Eindruck. Ja.
Ja. Aber du hast es ja dann hingekriegt, dass ihr zurückgefahren seid, um das mal ein bisschen abzukürzen.
Ja.
Und dann beginnt eigentlich die eigentliche Arbeit. Das eine Abholen ist das eine mit allen Hürden. Ich glaube, an der Grenze gab es auch noch ein paar Probleme beim Rückkommen. Das ist ein Buch für sich. Aber die eigentliche Arbeit ist ja dann hier passiert. Es gab ja dann zum Glück Polizeibereitschaft, dass in der Wildermutkaserne untergebracht werden konnten. Landkreis mit dem Boot, Stadt mit dem Boot, Waldhaus mit dem Boot. Aber was macht man denn jetzt eigentlich mit 73 Kindern, die eine andere Sprache sprechen, die andere Sozialisation haben und Kinder, die es ja selber eigentlich auch schon echt nicht einfach haben in ihrem Leben? Zum Teil Waisen, zum Teil aus schwierigen Familienstamm. Sagt, wie arbeitet was? Was macht man denn dann? Hat man so einen Haufen? Du kannst ja gar nicht sagen, hey, hör mal zu, weil die verstehen dich nicht.
Dirk, du hast jetzt schon eigentlich alles vorweggenommen, was jetzt eigentlich an wichtigen Themen zu benennen sind. Einmal muss man aber dazu sagen, dass im Vorfeld, während wir unterwegs waren, ich ständig in Kontakt war mit den Entscheidungsträgern. Also mit dem Amt für Migration und Flüchtlinge, mit dem Sozialdezernenten, mit dem Landratsamt, mit dem Wallers über den Herr Schwager. Es war ein ständiger Informationsfluss da während dieser gesamten Reise, die ja bis Dienst von Montagabend dann bis Dienstagmittag, ich glaube um 13 Uhr sind wir angekommen. Und man muss sagen, da war schon, ist schon viel gelaufen. Also es ging nicht erst dort los, sondern das muss ich jetzt einfach mal auch ganz stark betonen, diese interdisziplinäre, wie es so schön heißt, Zusammenarbeit von Behörden, die normalerweise nicht so viel mit am Hut haben, wie jetzt eben Amt für Migration und Flüchtlinge, wie das Landratsamt, klar, die sind da angegliedert, ja, es sind aber unterschiedliche Klientel, wie Chef vom Jugendamt, Jugendamtsleitung, wie Waldhaus als freier Träger, wie der Chef der Polizeischule, wie der Küchenchef. Da fängt es ja schon an. Die mussten auf einmal im Vorfeld für knapp 80 Leute hier ein Setting schaffen, also ein Umfeld und einen Wohnraum schaffen, der menschenwürdig ist und eben diese Kids von vornherein gleich gut versorgt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man weiß ja selber, wenn man, erster Eindruck oder wie komme ich irgendwo an, das war allen Behörden, also unheimlich wichtig und haben wirklich, auch wenn es ein blöder Spruch ist, an einem Strang gezogen, sodass wir dienstags dort angekommen sind. Die Kantine war mit dem Essen vorbereitet. Die Polizeischule hat ein ganzes Haus, weiß gar nicht, wie man es nennt, verbettet, also lauter Betten aufgestellt. Es waren zum Teil sogar schon Spielsachen da. Es waren Ansprechpartner da. Es gab Dolmetscher zum Thema Kommunikation, Informationsfluss. Wie geht's euch? Ja, diese Sprachbarriere ist einer der Knackpunkte, was ihr auch angesprochen habt, sodass die Kinder im Prinzip fast schon in gemachtes Nest gekommen sind. Natürlich mit vielen, vielen Schwierigkeiten noch, die noch zu beheben waren. Man muss sich vorstellen, wenn man jetzt 70 Kinder, die jetzt in normale Familienverhältnisse aufwachsen, flüchten, das ist schon schwierig. Dann sind es auch noch Heimkinder dazu. Das heißt, da ist eine komplexe Problemstellung für jeden Einzelnen und für Setting da und dann auch noch traumatisiert und Kriegsflüchtlingskinder, dass das natürlich eine große Herausforderung sein würde und wird und ist, war jedem klar. Da siehst du auch, dass da wirklich Profis am Werke waren, sodass wir zumindest mal, also ich sage jetzt wir, ich habe mich ein Stück weit dann schon als Bindeglied gesehen und man schließt ja die Kinder zumindest professionell schon auch ins Herz und ist natürlich das Wohl auch wichtig. Wir hatten dann schon im Bus die Zimmereinteilung gemacht, wer kann mit wem. Das heißt, ich habe vom Landratsamt oder von der Polizeischule dann schon Informationen gekriegt, wie viele Zimmer gibt es. Die Betreuerinnen sollen mal versuchen, die Kinder schnell einzuteilen, damit es möglichst reibungsfrei gleich von Anfang an, dass sie wissen, wo sie hingehören. Also wirklich hochprofessionell. Das ist ein Heim zu betreiben mit über 70 Kindern in diesen Altersklassen, das ist für sich schon eine Herausforderung. Mhm. Und dann, wie ich geschildert habe, eben diese komplexe Problemstellung der Kids, also hervorragende Zusammenarbeit, sodass wir wirklich mit offenen Armen empfangen worden sind.
Der Dödel hat ein paar Wochen später eine Geschichte geschrieben, ich glaube, da hast du drüber geschrieben, die Kinder lachen wieder oder können wieder lachen, sowas in der Richtung. Jetzt sind sie 2 Monate da und es sind ja immer noch, kann ich das sagen, schwierige Kinder. Auf jeden Fall ist es nicht einfach mit ihnen und für sie vor allem. Was macht man denn jetzt mit den ganzen Kindern?
Also letztendlich macht man es, wie es in der Profession, wenn man Heim betreibt, geht es um Tages- und Wochenstrukturen herzustellen, geht es darum, eben einen Alltag herzustellen, geht es darum, wie in einer normalen Familie auch zu schauen, dass den Kindern gut geht, allein von den Grundbedürfnissen her, da gab es einen guten oder gibt es einen guten Plan. Man schaut, dass die Kinder Bezugspersonen bekommen, man schaut, dass die Kinder Ablenkung haben, dass sie schöne Freizeitgestaltungen haben.
Klappt das alles?
Das ist eine riesen Herausforderung. Ich kann ein paar Zahlen nennen. Wir haben muss man auch sagen, dieses interdisziplinär finde ich ein fürchterliches Wort. Und in dem Fall war es wieder so, dass sich 9 Waldhausbetreuer innerhalb kürzester Zeit dazu bereit erklärt haben, hier dafür ihre Zeiten zur Verfügung zu stellen. Bei mir war es ja gar nicht so, dass ich von beiden Bürgermeister von meiner eigentlichen Arbeit für 8 Wochen befreit worden bin. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, aber auch insgesamt sind es jetzt inzwischen 150 ehrenamtliche Helfer, 12 Dolmetscher und 9 hauptberufliche Sozpads. Ja. Von daher ist es natürlich schon eine riesige Herausforderung, da eine Koordination hinzubekommen. Das war auch am Anfang die Hauptaufgabe von mir, außer zu schauen, wie geht's den Kids und so einfach mal gut ankommen zu lassen und eben, wie ich schon sagte, Grundbedürfnisse eben da sind, dann eben zu gucken. Hier ging es jetzt weniger noch um perspektivisches Denken, was man eigentlich in der Jugendhilfe macht. Man macht einen Hilfeplan alle 6 Monate.
Da wollte ich gleich drauf zurückkommen.
Ja, weil da ist im Moment, zu weit sind wir noch nicht, aber da ging es jetzt erstmal noch nicht drum, sondern also die ganze rechtliche Grundlage ist schon eigene riesige Blase. Aber letztendlich ging es jetzt mal klientenzentriert tatsächlich nach den Kids zu gucken. Und da habe ich dann mehr und mehr Helfer bekommen. Das wurde dann, es gab ja auch diesen Spendenanteil, das wurde dann so ein bisschen waldhausintern aufgeteilt, sodass ich letztendlich dann noch für das Wohl der Freizeitgestaltung tätig war. Die Tages- und Wochenstruktur hat dann ein anderer Mitarbeiter vom Waldhaus übernommen und die Spendengeschichten, also Gelder sowieso übers Landratsamt kamen, aber auch viel übers Waldhaus. Diese ganzen Sachspenden wurden sehr gut koordiniert. Das hat sich mehr und mehr ausdifferenziert. Kann man ja auch nicht erwarten, dass jetzt ein Heim hier hingesetzt wird und dann funktioniert alles. Immer mit dem Hintergrund der Sprachbarriere, weil Regeln aufzustellen, die keiner versteht, ist schwierig.
Ja. Ja. Von und dann auch noch für verschiedene Altersgruppen mit verschiedenen eigenen persönlichen Problemen.
Es ist, ja, ich sage, das meine ich mit komplex. Komplexe Problemstellungen jedes einzelnen Kindes. Ja. Die Kinder sind zum Teil aus schwierigen Verhältnissen gekommen, zum Teil konnten die Eltern es auch nicht mehr ernähren, was ich jetzt so alles mitbekomme. Das ist ein bunt gemischter Haufen, in Anführungszeichen. Es gibt auch halbweise, es gibt auch vollweise. Was noch nicht war, da gibt es auch in meinen Gesprächen im Privatbereich Gerüchte, dass da schon Eltern gefallen sind oder Väter. Das hat nicht gestimmt. Also die waren dann in dem Moment in die Richtung nicht belastet, aber natürlich hat jedes Kind oder trägt jedes Kind ein ganz schönes Päckchen mit sich rum, das man natürlich am Anfang jetzt noch nicht so bearbeiten konnte. Wir haben dann Psychotherapeuten akquiriert, also haben Stück für Stück oder sind immer noch dabei, ein Konstrukt, ein Setting aufzubauen, das eines nach deutschem Recht sicherlich gut durchstrukturiert ist, am Anfang natürlich schon hinterhergehinkt ist. Und da sind wir eben dran, das auf ein Niveau zu bekommen, einen ganz gewöhnlichen Heimalltag hinzubekommen. Da sind wir auf einem guten Weg. Was man nicht vergessen darf, es gab ja nicht nur diese riesige Bereitschaft der Spenden, sondern auch in Manpower, wie ich gesagt habe, Dolmetscher, alle ehrenamtlich, Helfer, alle ehrenamtlich, bringen sie mal 70 Kinder abends ins Bett. Ja. Das ist nicht so ohne. Allein, ja, das sind so praktische Dinge, die einem vielleicht von außen vielleicht gar nicht so auffallen.
Eins reicht schon.
Ja, das, also allein diese Manpower, die da täglich am Rödeln ist, also kann ich nur einen Hut davor ziehen. Und was man auch noch sagen muss, die, wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur die Spenden, sondern auch die ganze Vereinslandschaft in Böblingen haben einen unheimlichen, unheimlich viele Angebote gemacht, ob das das Rockadion ist, ob das vorrangig SV Böblingen, in alle Sparten kamen Angebote von Judo bis Handball, Fußball und, hat man immer wieder geschaut, dass man Kinder da ein Stück weit auch integriert, obwohl die Perspektive, was ich vorhin gesagt habe, wo wir nachher noch besprechen werden, gar nicht klar ist. Die Jugendfarm hat sich sofort bereit, Böbling hat sich sofort bereit erklärt. Das meine ich mit Tages- und Wochenstruktur schaffen, die ein Kind wirklich eine gute Entwicklung zulässt. Ja, da sind wir also auf dem Weg.
Ich schaue ein bisschen auf die Uhr und ich möchte schon noch auf die Perspektive kommen, die dann da ist. Ihr müsst ja nach vorne schauen. Da ist jetzt kein Ende in Sicht, dass sich hier in der Ukraine irgendwas bessert. Siehst mal, die wollen zurück, sollen zurück. Ob die jemals zurückgehen, weiß man nicht. Aber dafür brauchen die Ausbildung, brauchen Schule. Die brauchen auch irgendwann mal eine neue Unterkunft, weil in der Polizei ist, glaube ich, in 5 Monaten Schluss. Was passiert mit diesen Kindern und Jugendlichen?
Also ich denke, da ist sicherlich das Jugendamt gefordert, tatsächlich in ein Hilfeplansystem reinzukommen. Das kann nicht alles von einem Tag auf den anderen gehen. Dahingefußt natürlich, oder die Barriere, die davor steht, ist eben diese Perspektive, dass jedes Kind für sich natürlich auch entwickeln und verstehen muss, ist natürlich ambivalent, weil auf der einen Seite wollen sie vielleicht sogar in ihre Heimat, vielleicht auf Dauer aber nicht mehr. Auf der anderen Seite will die Ukraine im Großen und Ganzen eigentlich, dass die Kinder zusammenbleiben, dann zusammen aber da zurückkommen. Da wird sich sicherlich aber der Zeitfaktor eine Rolle spielen, dass sich Kinder und Jugendliche hier auf ein Leben hier einlassen werden können und eben dementsprechend über eben der öffentliche Träger der Jugendhilfe, eben übers Amt, dann sicherlich versorgt werden. Ich weiß, dass die Kinder umziehen werden. Ich weiß bloß nicht, ob ich das schon sagen darf, wohin. Deshalb sage ich es jetzt mal nicht. Mhm. Aber da gibt es auch schon eine verbesserte Perspektive, dass natürlich auf so engem Raum in einem Haus mit 70 Kindern, da brauche ich kein Sozialarbeiterstudium, um zu wissen, dass das natürlich für das Setting nicht förderlich ist. Trotzdem muss man da auch ein großes Kompliment machen, dass so eine Behörde da so schnell und hilfsbereit und flexibel arbeitet. Also nochmal Hut ab. Auf jeden Fall wird sich da vom Setting her was verändern. Da sind wir auf jeden Fall dran. Und dann wird man auch immer mit dem vielleicht und einem kleinen Fragezeichen im Hinterkopf, das gibt's in einem normalen Heimalltag auch. Nicht immer weiß man, ob die Hilfeplanung ins Elternhaus zurückführt oder nicht. Das heißt, da sind Profis am Werke, die dann natürlich jetzt erstmal schauen, psychisch Befindlichkeit der Kids und wo sind ihre Wünsche, was sind ihre Ziele, und das wird dann natürlich wahrscheinlich dann auch über freie Träger dann er hat in Verantwortung gegeben. Das sind dann Profis am Werke, die Kinder eben durch diese schwierige Zeit führen, mit einer Perspektive, die vielleicht auch offen bleiben muss. Wir sind alle keine Hellseher, aber die Kinder brauchen Sicherheit, egal in welcher Altersstufe, ob sie 3 oder 17 sind, und das werden wir denen sicherlich gemeinsam wieder ihnen bieten können.
Ich denke jetzt gerade mal so an Herrn Müller und Frau Schmidt, die vielleicht das alles jetzt hören. Und du hast über Manpower gesprochen, über ehrenamtliche Hilfe. Harry, du hast aber auch sehr oft das Wort Professionalität in den Mund gebracht. Wenn ich das jetzt höre und diesen Podcast und denke, Mensch, da würde ich jetzt gerne irgendwas dazu beitragen, dass es den Kindern besser geht oder dass ihr das hinbekommt, was wäre denn da so ein Weg?
Der Weg geht immer über das Jugendamt. Und wenn Signale, sagen wir jetzt in der fast schon politische Signale, wird es geduldet, dass man Kinder auch in Pflege gibt oder in Jugendhilfe in verschiedene Träger verteilt, dann wird es sicherlich übers Amt funktionieren, zum Beispiel auch Kinder vielleicht einfach nur mal für eine Freizeit irgendwo mit abholen kann. Das ist sicherlich dann irgendwann mal oder hoffentlich bald möglich, so dass man sich einfach dann entsprechende an das kommunale Jugendamt dann jeweils wendet, und da gibt es jeweils einen Sachbearbeiter und die können dann nähere Informationen geben.
Ja, Harry, ich schaue auf die Uhr. Wir haben uns ganz schön verquatscht, glaube ich, oder?
Ja, aber ehrlich gesagt ich auch das Wort nicht abschneiden.
Nein, du wolltest nicht abschneiden. Es war wahnsinnig spannend. Wir müssen trotzdem einen Punkt setzen. Ich würde mich dann irgendwann mal nochmal melden und fragen, wie es weitergeht und was offen ist. Ich bedanke mich auf alle Fälle für sehr, sehr viele Hintergründe und macht mich einmal mehr betroffen.
Ja, ich bedanke mich auch, hier die Gelegenheit zu bekommen, einfach auch mal vielleicht auch ein bisschen internes Preis zu geben, in dem Sinne, dass man vielleicht auch ein bisschen empathischer sein kann und auch versteht, was ein Problem die Kids hier im Moment stehen, aber auch, dass wir gemeinsam eben Perspektiven auch sicherlich im positiven Sinne nicht nur betroffen, auch hier aufzeigen können, den Kids.
Ja, freue ich mich drauf.
Ja, vielen Dank, Harry. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Jo, tschüss.
Tschüss.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.